Herzlich willkommen wieder zu unserem zweiten und wirklich finalen und letzten Teil von Magna Conflictio. Herzlich willkommen wieder auf www.magnaconflictio.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben oder noch dabei sind. Haben Sie vielleicht auch etwas gestärkt, wie wir hier vor Ort, damit wir jetzt die nächsten Minuten gut durchhalten, denn was jetzt kommt, sprengt alle Vorstellungskraft. Was jetzt kommt, sprengt alles, was Hollywood jemals produziert hat oder noch produzieren wird. Was jetzt kommt, ist die wahre Geschichte vom Ende des Magna Conflictio. Und das ist so gigantisch, dass man sich das wirklich nur langsam vor Augen halten kann. Und wir wollen uns das gründlich studieren. Ich möchte Sie einladen, mit mir gemeinsam noch einmal ein Gebet zu sprechen, damit wir den Heiligen Geist bitten, dass er unsere Gedanken und leitet und führt. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du jetzt noch einmal bei uns bist, so wie du es verheißen hast. Wir danken dir für alles, was wir schon lernen durften und sehen konnten. Wir danken dir, dass du unser Herz schon angerührt hast, dass du dieses Verlangen in uns geweckt hast, bei dir zu sein und diese wunderbare Herrlichkeit des Himmels zu erleben mit dir. Aber noch haben wir nicht studiert, wie letztendlich der große Konflikt endgültig beendet wird. Was wir gesehen haben, ist, wie du dein Volk befreien wirst. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass wir, wenn wir darüber studieren, wie du das Problem der Sünde und des Bösen endgültig lösen wirst, dass wir beeindruckt werden mit deinem Sinn für Gerechtigkeit und für Liebe, dass wir deinen Charakter noch viel tiefer verstehen als jemals zuvor und dass in unserem Herzen ein Wunsch geweckt wird, bei dir zu sein und nichts anderes, kostet es, was es wolle. So bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du deinen Heiligen Geist uns jetzt sendest, nach deiner Verheißung, die uns in alle Wahrheit führen wird. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Wir haben uns gerade speziell konzentriert auf die Geschichte des Volkes Gottes am Ende. Wir haben gesehen, was passiert mit dem Volk Gottes, wenn die Gnadenzeit beendet ist. Wir haben die Zeit der Angst in Jakob angeschaut. Wir haben gesehen, was dann während der Plagenzeit gegen Ende passiert, die verschiedenen Ereignisse. Haben dann gesehen, wie Gottes Volk befreit wird, wie es in den Himmel kommt, was es dort erlebt. Wir wollen jetzt noch einmal gedanklich ein paar Momente zurückgehen an den Ausgangspunkt und uns schwerpunktmäßig erst einmal damit beschäftigen, was passiert mit denen, die nicht auf Gottes Seite stehen. In Offenbarung heißt es hier, denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Gemeint ist Babylon. Hier heißt es in Vers 6, in den Bechern, den sie euch eingeschenkt hat, schenkt ihr doppelt ein. Und dann heißt es in Vers 7, in dem Maße, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Babylon glaubt, dass alles gut für sie ausgehen wird. Aber die Offenbarung sagt es anders. In Vers 8 heißt es, darum werden an wann? An einem Tag, in einem kurzen Zeitpunkt, die letzten Momente, die letzten Ereignisse werden schnelle Ereignisse sein. Sie werden rapide vor sich gehen. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Das heißt, und jetzt Achtung, es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde. Warum werden die Könige der Erde weinen und sich an die Brust schlagen, wenn Babylon, also die gefallenen religiösen Systeme, wenn die zugrunde gehen? Warum werden die Könige sich an die Brust schlagen? Weil sie zusammengearbeitet haben, weil sie sich diesen Systemen verschrieben haben, weil sie diese Systeme gefördert haben. Und so werden sie in dem Untergang Babylons auch ahnen, dass ihr eigener Untergang gekommen ist. Das heißt, sie werden von Ferne stehen, aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Aus diesen Versen können wir lernen, dass offensichtlich nicht alle Ungläubigen sofort gleichzeitig umkommen. Einige sind schon umgekommen, andere stehen noch da, beklagen das und realisieren, dass auch sie später umkommen werden. Ja? Babylon ist schon gefallen, die, die mit Babylon zusammengearbeitet haben, sehen das von Ferne. Aber nicht nur die Könige sind angesprochen, das heißt hier auch, die wer, die? Kaufleute. Was für einen Gesellschaftszweig stellen die Kaufleute da? Das ist die Wirtschaft. Ja? Wir haben nicht nur die Politik, die sich mit Babylon verbindet, wir haben auch die Wirtschaft, die sich mit Babylon verbindet. Das finde ich sehr interessant. Das wird manchmal etwas unterschlagen. Dass es nicht nur die Politik ist, sondern auch die Wirtschaft. Das heißt hier, die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und dann heißt es, die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden was? Weinen und trauern. Also sowohl die Politik als auch die Wirtschaft, all die verschiedenen Gesellschaftsschichten, die eine Rolle spielen heute in unserer Gesellschaft, werden betrübt sein und traurig sein über das, was dann in dieser Endzeit passiert. Das heißt, die uns sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war und so weiter. Und dann heißt es, denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Immer wieder kommen dieselben Verse, die deutlich machen, in kurzer Zeit bricht alles zusammen, was wir über langen, langen Zeitraum für selbstverständlich erachtet haben. Dass die Großen und die Reichen, die Wichtigen und die Bedeutenden alle ihre Vormachtstellung haben. All das bricht in kürzester Zeit zusammen. Dinge, die wir nicht für änderbar halten, werden sich plötzlich ändern. Alle haben ihre Entscheidung gefällt. Eine Richtung Himmel, andere Richtung Hölle. Sie hätten natürlich genauso erlöst werden können. Es wäre möglich gewesen. Aber sie wollten nicht. Und nun sehen sie, was sie verloren haben. All das Geld, nachdem sie gelaufen sind, für das sie alles, Integrität und Moral, Aufrichtigkeit geopfert haben, ist in dieser Stunde was? Papier. Und wenn sie das Papier für eine Eigenschaft hat, es brennt. Und all die Luxusgegenstände, die Yachten und die teuren Autos, die Villen, der Schmuck, all das wird brennen. Ich möchte Ihnen was ganz Ernüchterndes sagen. Es ist nicht verkehrt, ein Haus zu haben, es ist nicht verkehrt, ein Auto zu haben, es ist nicht verkehrt, Kleidung zu haben, es ist alles wunderbar, brauchen wir auch alles noch heute in Gesellschaft, nicht verkehrt, einen Computer zu haben, aber wenn Sie etwas kaufen, halten Sie immer im Hinterkopf, es wird sowieso brennen. Das meine ich todernst. Alles, was Sie kaufen und besitzen, wird brennen. Auch der Besitz der Gläubigen übrigens, da steht nicht, dass wir unser Auto mit in den Himmel nehmen, brauchen wir nicht, wir haben Flügel. Auch nicht unseren Computer, den brauchen wir auch nicht. Da gibt es himmlische Aufzeichnungsgeräte, die sind weitaus besser als Computer. Manchmal sollten wir ein bisschen pragmatischer sein mit dem, was wir investieren. Es gibt zwei Dinge, die nicht brennen werden. Mein Charakter und die Leute, die ich für Christus mit in den Himmel nehme. Und wenn wir das verstehen, dann sollten wir nochmal darüber nachdenken, wie in unserem Leben wir investieren. Wir haben offensichtlich musikalische Begleitung. Wir warten einfach mal, bis sie zu Ende ist, schneiden das raus und danken dafür, für diesen Trompetenruf und sind jetzt wieder auf Sendung. All das wird brennen. All das wird zerstört werden. Und die Frage ist, was investierst du in deinem Leben? Eine Gruppe von Menschen wird besonders tief betroffen sein. Und das sind diejenigen, die auf der Kanzel gestanden haben und alles Mögliche gepredigt haben zu Menschen, die geglaubt haben, dass sie dort in der richtigen Kirche sind oder in der richtigen Glaubensgemeinschaft, in der richtigen Religion, die zum Teil wissentlich, obwohl die Bibel kannten, andere Dinge gepredigt haben, um mehr Geld zu bekommen. Ja? Es gibt heute viele populäre Prediger, die vor 30.000, 40.000 Leuten predigen und einfach das predigen, was die Leute hören wollen. Die das Paradies versprechen und in die Hölle führen. Die Bibel sagt über sie, und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichten, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Es gibt einige, die predigen, dass alles gut ist. Du musst dich einfach nur freuen, musst einfach nur zur christlichen Kirche kommen, ein bisschen Geld bezahlen und mitsingen, dann ist Gott schon in deinem Leben. Nein, ist er nicht. Ein wahrer Prediger wird immer von Sünde sprechen, von Gesetz, von echter Reue, von echter Herzensbekehrung, von einem echten Opfer, das Jesus gebracht hat und von Heiligung und all diesen Dingen, die die Bibel bespricht. Das heißt, weil ihr das Herz des Gerechten mit was? Mit Betrug kränkt, den ich doch nicht gekränkt haben will, dagegen die Hände des Gottlosen stärkt. Wehe den Hirten, welche die Schafe meiner Weide verderben und zerstreuen. Das ist eine Verantwortung, das Wort Gottes zu predigen. Das heißt hier, darum spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Wissen Sie, dass jeder Pastor, jeder Priester, jeder Mensch, der sich vor Gott verpflichtet, über andere Menschen geistlich zu wachen, mal einen Bericht geben muss vor Gott, was aus diesen Menschen geworden ist? Heult ihr Hirten und schreit, wälzt euch in die Asche, ihr Beherrscher der Herde. Sie wollten gerne herrschen, sie wollten gerne Macht ausüben, aber nicht die Menschen zu Christus führen. Denn es gibt es keine Zuflucht mehr für die Herren. Indem sie das Gesetz für abgeschafft erklärt haben, haben sie schon in dieser Zeit, vor dem Ende der Gnadenzeit, einen gewaltigen Anteil daran, nicht als Einzige, aber einen gewaltigen Anteil daran, dass die Gesellschaft so brutal geworden ist, wie sie ist. Weil wenn die Christen nicht mal mehr an echte Maßstäbe glauben, wie sollen es dann die Weltmenschen tun? Wenn die Christen schon keine ewigen Wertmaßstäbe mehr haben, wie soll dann jemals unsere Gesellschaft besser werden? An jenem Tag wird das böse Erwachen kommen. Sie schreibt es folgendermaßen: Das Volk sieht, dass es hintergangen worden ist. Gleiche Worte wie in der Bibel. Einer klagt den anderen an, dass er ihn ins Verderben geführt hat. Ja? Du hast mir die Frucht gegeben. Wie am Anfang. Aber alle verdammen auf bitterste die Prediger. Untreue Hirten haben angenehme Dinge geweissagt, haben ihre Zuhörer dazu verleitet, Gottes Gesetz beiseite zu setzen und die zu verfolgen, die es heilig halten wollten. In ihrer Verzweiflung bekennen sie jetzt vor der Welt ihr betrügerisches Werk. Die Menge wird mit Raserei erfüllt. Wir sind verloren, schreit sie, und ihr seid die Ursache unseres Untergangs. Und sie wendet sich gegen die falschen Hirten. Gerade jene, die sie am meisten bewunderten, werden die furchtbarsten Verwünschungen über sie aussprechen. Dieselben Hände, die sie einst mit Lorbeer krönten, werden sich erheben, sie zu vernichten. Und jetzt Achtung, die Schwerter, die das Volk Gottes erschlagen sollten, werden nun dessen Feinde umbringen. Überall herrschen Streit und Blutvergießen. Etwas, was in der Bibel schon immer passiert ist, wenn Gottes Volk gerettet worden ist, nämlich, dass die Feinde anfangen, aus unerklärlichen Gründen sich gegenseitig abzumetzeln. Lesen Sie mal Könige und Chroniken, das ist immer dasselbe. Das Volk Gottes steht da, manchmal singen sie und beten und Gott sorgt dafür, dass die Feinde sich gegenseitig umbringen. Die Waffen, die gegen Gottes Volk gerichtet sind, werden plötzlich sich gegen die Irrlehrer wenden. Es dringt ein Lärm bis an das Ende der Erde, heißt es hier. Die Gottlosen übergibt er dem Schwert, spricht der Herr. Sie haben ihre Entscheidung gefällt, die Entscheidung kommt. In Hesekiel 9 finden wir Folgendes. Es heißt, der Herr sprach zu ihm, gehe mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die, wohin? Auf die? Stille Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel. Frage, wer sind die Menschen, die seufzen und jammern über all die Gräuel? Wer sind das für Menschen? Und Gläubige, nicht wahr? Und diese Leute bekommen ein Zeichen auf die Stirn. Können Sie mir sagen, was das wohl für ein Zeichen sein wird? Das ist das Siegel Gottes. Hier wird die Versiegelung beschrieben, wie an vielen anderen Stellen der Bibel. Übrigens, die Bibel sagt, wer wird versiegelt? Nicht die, die andere anklagen und sich über sie erheben, sondern die seufzen und jammern über all die Gräuel. Nicht der wird versiegelt, der scheinheilig sagt, was macht der denn da? Versiegelt wird, wer weint und klagt, weil den Zustand der Welt sieht, wenn er den Zustand der Christenheit sieht, wenn er den Zustand vielleicht von Mitgläubigen sieht, der weint und klagt. Die werden versiegelt. Und dann heißt es, zu den anderen aber sprach er von meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und er wirkt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Jeder, der nicht versiegelt ist, wird getötet. Und wo wird angefangen? Bei meinem Heiligtum. Bei denen, die vorgegeben haben, gläubig zu sein. Die ersten Ungläubigen, die umkommen werden, sind diejenigen, die vorgegeben haben, gläubig zu sein. Pastoren, Prediger, Prälaten. Es heißt hier, denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Gott kommt, um die Bosheit heimzusuchen. Es heißt hier, das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Da gibt es einen Magna-Konflikt, einen Krieg. Die Völker kämpfen gegen Gottes Volk und Gott befreit sein Volk und er kämpft damit auch gegen diese Feinde. Und dann wird es hier genau beschrieben, es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, sodass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Sie werden sich gegenseitig umbringen und das wird in die Millionen und wahrscheinlich in Milliarden gehen. Und an jenem Tag werden die vom Herrn Erschlagenen daliegen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Könnt ihr euch vorstellen, die gesamte Erde übersät mit Toten? Das größte Blutbad aller Zeiten. Angerichtet von Ungläubigen, die eigentlich die Gläubigen umbringen wollten, aber dann erkannt haben, wie sehr sie getäuscht worden sind. Und ihre ganze Raserei gegen sich selbst. Ja, richten. Christus kommt wieder. Die Ungläubigen sterben alle. Und alle, die nicht durch diese eigene Blutbad umkommen, sterben durch die Anwesenheit Christi. Die Gläubigen gehen alle gemeinsam wohin? Haben wir gerade schon studiert? In den Himmel. Also, die Gläubigen sind alle wo? Im Himmel. Und die Ungläubigen sind alle gestorben. Also sie liegen tot auf der Erde, das stimmt, sie sind auf der Erde, aber sie sind tot. Das heißt, wie viele Menschen leben jetzt nach diesem Ereignis noch auf der Erde? Keiner mehr. Das ist absolute Finsternis, Verwüstung, Leere. Es heißt in Jesaja, siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Was heißt, wenn man etwas entvölkert? Was bedeutet das? Leben keine Völker mehr da. Verwüstet. Es heißt außerdem, das Land wird gänzlich entvölkert. Also nicht nur partiell hier und da, sondern gänzlich. Alle Völker, alles weg. Niemand mehr da. Es wird ausgeplündert werden. Es heißt weiter, denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie, warum? Sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Warum passiert das? Wegen einem Angriff auf das Gesetz Gottes. Das, was schon immer im großen Kampf die Rolle gespielt hat, auch hier. Darum hat der Fluch das Land verzehrt, die darin wohnen müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzerrt. Ewige Zerstörung. Und jetzt passiert das, was am großen Versöhnungstag passiert ist, als der Hohepriester hinausging und alle Schuld auf diesen Bock dort gelegt hat. Weißt du immer noch, wie dieser Bock hieß? Das war der Bock für Asaseel. Wie viele Böcke gab es insgesamt in dem Dienst? Zwei. Was ist mit anderen passiert? Der war geschlachtet worden, das Blut war wohin gebracht worden? Ins Allerheiligste. Das war ein Bild für Jesus Christus, der gestorben ist und das Blut nicht nur ins Heilige, sondern dann ab 1844 ins Allerheiligste gebracht hat, um dort eine ewige Versöhnung zu erwirken, das Heiligtum zu reinigen und die Wiederkunft einzuleiten. Und jetzt werden alle Sünden auf diesen Bock übertragen. Das heißt hier, über ihm sollte alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in all ihren Sünden bekennen. Und er sollte wohin geschickt werden? In die Wüste. Und in dieser Wüste sollte er sein und er sollte dann für immer vom Volk getrennt sein. Und genau das erfüllt sich jetzt. Denn dieser Bock ist niemand anderes als Satan, der die Verantwortung tragen wird für alle Sünden, zu denen er Gottes Volk animiert hat. Es heißt in Offenbarung 20, Vers 1, wo das beschrieben wird, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes. Das Wort Abgrund im Griechischen ist das Wort Avysos. Das ist dasselbe Wort. Aber schauen wir uns das hier noch an. Er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für wie lange? 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Achtung, warum kann er die Völker nicht mehr verführen? Weil die Erde entvölkert ist. Haben wir gerade gelesen. Die Erde wird entvölkert. Warum kann sie nicht mehr verführen? Sind alle nicht mehr da. Ihm sind buchstäblich die Hände gebunden. Ich habe gesagt, mir sind die Hände gebunden. Kann ich tun? Ich wollte ja was machen, aber keine da. Wir waren die Hände gebunden. Ihm werden die Hände gebunden. Dieses Wort Avysos im Griechischen wird in der griechischen Übersetzung im Alten Testament verwendet, an einer interessanten Stelle, nämlich in 1. Mose 1, Vers 2. Weiß jemand, wie 1. Mose 1, Vers 1 geht? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann kommt Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Avysos im Griechischen. Im Hebräischen das ist hier Tohu Wabohu. Dasselbe Wort. Jetzt, war die Erde am Anfang ein tiefer Höllenschlund oder war sie, wie war sie? Wüst und leer. Sie waren keine Völker. Es war chaotisch. Und genau in diesem Zustand, zumindest teilweise, wird die Erde wieder zurückgeführt werden. Warum teilweise? Weil es werden immer noch so ein paar Überreste, ein paar Stadtruinen, na, da werden noch Leichen sein. Ich war sowas am Anfang nicht. Aber so in die Tendenz wird es wieder zurückgehen. Hier am Anfang. In Jeremia 4, Vers 23 wird es ganz deutlich beschrieben. Ich schaute zur Erde, doch siehe, sie war wüst und leer und zum Himmel, aber sein Licht war verschwunden. Das ist nicht am Anfang der Welt, sondern am Ende, nicht wahr? Weil das Licht war verschwunden. Es ist wieder finster. Es war finster, dann kommt das Licht, viele tausend Jahre, dann ist das Licht wieder verschwunden. Ich schaute die Berge an, doch siehe, sie erbebten, die Hügel schwanken. Wenn Gott wiederkommt, wird das Erdbeben so gewaltig sein, dass selbst nachdem alle tot sind, die Himmel auf der Erde sind, die Berge immer noch zittern. Die zittern immer noch. Schwanken die ganze Zeit. Also der Satan kann nicht mal geraden Fußes da durchgehen. Überall schwankt alles. Ich schaute und siehe, da war... Wie viele Menschen? Kein Mensch mehr. So deutlich. Und alle Vögel des Himmels waren verschwunden. Ich schaute und siehe, das fruchtbare Land war zur Wüste geworden und alle seine Städte waren zerstört worden vor dem Herrn. Auch hier in Stuttgart wird Wüste sein. Ja. Vielleicht werden einige dieser Weinberge ein bisschen zittern. Und schwanken. Ansonsten wird alles übersät sein mit Leichen. Ja, ich meine, das, was dort steht, müssen wir mal praktisch machen. Es wird auch hier sein. Auch in Stuttgart. Aber das mal davon abgesehen. Und Satan hat jetzt die Möglichkeit, 1000 Jahre lang dort auf dieser verwüsteten Erde etwas zu tun, was er seit 6000 Jahren nicht gemacht hat. Nachdenken. 6000 Jahre war er 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, 6000 Jahre lang beschäftigt, andere zu verführen. Sich keine Ruhepausen gönnen. Satan hat keinen Ruhetag. Den richtigen hält er sowieso nicht, den falschen hält er auch nicht. Obwohl er andere ins Gefängnis bringen will. Jetzt hat er Zeit. Weil ihm die Hände gebunden sind, er kann nichts tun. Und er sieht, was passiert ist. Jesaja sagt, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern. Weißt du, was Glanzstern hier auch bedeuten kann? Luzifer, Lichtträger. Er war hinabgefallen, aber dann heißt es, du hattest dich in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Wir haben das ja studiert vor einer Woche. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen, doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und jetzt Achtung, jetzt gut zuhören, was hier steht. Die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ? Der Königreich erschütterte? Wenn die Gläubigen im Himmel sind und hinabschauen auf die Erde und den Satan da rumgehen sehen, dann sagen, das ist Satan? Also ich glaube, für jemanden, der sich selbst erhöhen will, ist das die schlimmste Strafe überhaupt, oder? Nicht, dass es 1000 Jahre finster sein wird, der nichts sieht, sondern dass dort die Gläubigen, die er töten wollte, dass die sagen werden, das ist der Satan? Seine Macht ist zerbrochen. Der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederließ, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ, hat Satan Gefangene gemacht? Ständig durch die Sünde. Er wollte sie nicht nach Hause lassen. Aber einer kam, der hat sie trotzdem befreit. Satan wollte angebetet werden. Satan behauptet, er könnte Gott sein. Wir haben ja schon gelernt, warum beten wir Gott an? Weil er Schöpfer ist. Woraus hat Gott die Welt geschaffen? Aus dem Nichts. Okay, aber nachdem sie erstmal da war, nicht wahr? Er hat in 6 Tage geschaffen an ihr, nicht wahr? Wie war sie am Anfang? Wüst und leer. Und wie lange hat er gebraucht, bis da eine fantastische, perfekte Erde ohne Makel ist? 6 Tage. Vielleicht hat er es auch in einem geschafft, aber er hat sich 6 Tage genommen, okay? Und Gott ist so fair. Jetzt sagt er, Satan, schau her. Meine Erde war wüst, leer und finster. Da waren nicht mal Ruinen, nicht mal Leichenteile, da war gar nichts. 6 Tage habe ich gebraucht, jetzt bist du dran. Aber du hast ja noch ein paar Ruinen, hast noch ein paar Leichenteile. Na, einen kleinen Vorsprung hast du. Nach 1000 Jahren hat Satan wie viel geschaffen? Nichts. Und ich glaube, spätestens dann werden die Dämonen merken, sie sind an der Lüge aufgesessen. Es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft von deiner Qual, gemeint sind die Gläubigen. Da wirst du dieses Spottlied auf den König von Babel, der letztendlich der Satan ist, anstimmen und sagen, wie hat der Treiber ein Ende genommen? Wie hat die Erpressung aufgehört? Der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen, den Herrscherstab der Tyrannen. Der die Völker im Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat mit schonungsloser Verfolgung. Alles hat ein Ende. Und während das 1000 Jahre auf der Erde passiert, passiert im Himmel etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, dass während der 1000 Jahre ein Gericht stattfinden wird. In 1. Korinther 4, Vers 5 heißt es, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Frage, sollten Christen richten? Noch nicht, denn der Text sagt, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Wenn der Herr kommt, dürfen wir richten. Dann wird es unsere Aufgabe sein. Die Texte machen es ganz deutlich. Es heißt hier, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Es heißt weiter, Johannes hat es gesehen, ich sah Throne und sie setzten darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Wir werden richten. Ja, wen werden wir denn richten? Das heißt ja, wir werden mit Christus regieren, 1000 Jahre im Himmel. Und Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wir werden dort als die Gläubigen 1000 Jahre lang die Fälle noch einmal untersuchen, all der Ungläubigen, und bestimmen, was ihr gerechtes Maß ist. Das Maß, das Gott ihnen zugeteilt hat, bestätigen. Und wir werden Fragen haben. Glaubst du nicht auch, lieber Freund, liebe Freundin, dass du dich vielleicht wundern wirst, warum Person X im Himmel ist, der dich immer so komisch angefahren hat in der Kirche? Was Gott, also, was ist da passiert? Oder warum Person Y nicht dabei ist? Könnte es sein, dass vielleicht ein Ehepartner nicht dabei ist und der andere Partner ernsthafte Fragen hat? Gott, was ist schiefgelaufen? Gott nimmt sich 1000 Jahre Zeit, alle Fragen zu beantworten. Aber es geht noch weiter. Das heißt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Dämonen. Wir haben gelernt, Dämonen sind kraftvoll und sie haben viel Macht. Und wenn wir ungehorsam sind, dann sind wir in Gefahr. Aber wenn wir gehorsam sind, brauchen wir keine Angst haben vor Dämonen. Erstens können sie uns nichts wirklich tun, sie können uns nicht zwingen, sie können uns nicht schaden, aber es kommt noch besser, wir werden sie richten. Wir werden die Dämonen richten, das sagt die Bibel. Und ich glaube, sie wissen das und deswegen versuchen sie uns irgendwie davon abzuhalten. Es heißt, und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, für das Gericht des großen Tages aufbewahrt hat. Die übrigen aber wurden nicht lebendig. Wie lange? Bis die 1000 Jahre vollendet waren. Mit anderen Worten, sie werden wann wieder lebendig? Nach den 1000 Jahren. Denn wir haben ja gesehen, es gibt noch eine Auferstehung der Gerechten bei der Wiederkunft. Es gibt auch eine Auferstehung der Ungerechten. Dazu gleich mehr. Und hier heißt es in Jesaja 24, Vers 22, sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt und im Kerker werden sie eingeschlossen, aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Die Ungläubigen werden sterben und werden für viele Jahre dort schlafen, den Tod, den Todesschlaf, aber dann werden sie heimgesucht werden. Warum? Der große Kampf muss beendet werden. Das Ende des Magna Conflictio ist nicht nur das Ende der heutigen Vortragsreihe, sondern wird dann auch das Ende des ganzen Kampfes sein. Was wird passieren? Nach den 1000 Jahren sagt die Bibel, dass Christus mit den Gläubigen wieder zur Erde kommt. Man könnte es auch das dritte Kommen Jesu sprechen. Dann wird er die Ungläubigen zum Leben erwecken. Kein anderer kann das. Er ist der Lebensgeber. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass alle, die seine Stimme hören werden, auferstehen werden. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach. So kommen also die Gläubigen mit ihm auf die Erde. Er ruft sie hervor. Aber diese Ungläubigen werden nicht auferstehen mit neuen Kleidern, mit schönen Gesichtsfarben, mit einem veränderten Körper. Sie werden so aus dem Grab herauskommen, wie sie wieder hereingegangen sind. Mit all den Schmerzen, Verletzungen, Krankheiten. Und das milliardenfach. Also ich meine, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und wenn sie ihn kommen sehen, werden sie wohl ausrufen, so wie die Bibel es sagt, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Nicht, weil sie ihn lieben, sondern weil die Macht des Ereignisses erst aus ihrem Mund quasi hervorpresst. Aber Jesus wird sich wieder entfernen. Das heißt, er kommt und alle Heiligen mit dir. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen, alle Heiligen mit dir. Das ist nicht die Wiederkunft. Denn bei der Wiederkunft sind die Heiligen auf der Erde, die werden zu Jesus hingebracht, nicht wahr? Und wenn das geschieht, Achtung, heißt es, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Viele denken, das hat was zu tun mit der Wiederkunft, hat es nicht. Denn wenn Jesus wiederkommt, wird er wie viele Füße auf die Erde setzen? Keinen. Bei seiner dritten Ankunft, nach den 1000 Jahren, wird er seinen Fuß auf den Ölberg tun. Was wird passieren? Der Ölberg wird sich spalten. Und jetzt schließt sich der Kreis. Womit haben wir unsere Vortragsserie begonnen? Mit Jesus Christus auf dem Ölberg, der dort weinend stand und gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, warum willst du nicht? Zu jenem Ölberg kommt er am Ende wieder. Könntest du an den Romanesco erinnern? Das, was im Kleinen passiert ist? Mit dem Großen passieren? So wie er damals weinend dort stand und sagt, warum wollt ihr nicht? Wir haben gesehen, dass in der Bibel deutlich wird, dass er in der Stadt Jerusalem ein Symbol sah für die ganze Welt. Man könnte sagen, ein Symbol sah für alle gefallenen Wesen, inklusive Satan, die nicht wollten und ihrem eigenen Schicksal, ihrer eigenen Zerstörung entgegengingen. Und ich glaube, dieselbe Traurigkeit, die er damals hatte, dieses herzzerreißende Weinen, das wird ihn dann auch charakterisieren nach diesen 1000 Jahren. Was wir jetzt beschreiben werden, ist keine frohe Botschaft, keine, wo man jubeln möchte, ist eine, die traurig ist. Die Bibel sagt, er wird König sein über die ganze Erde. Das neue Jerusalem wird vom Himmel herabkommen, Richtung Erde. Ein gigantischer Anblick, den Johannes beschreibt in der Offenbarung. Aber Satan sieht seine allerletzte Chance. Warum? Weiß nicht, wer von Ihnen war schon mal lange Zeit in einem dunklen Raum? Schon mal so einen ganzen Tag lang nur im Dunkeln gewesen oder eine Woche lang im Dunkeln? Was wird man dann? Müde und depressiv. Wissen Sie, wo die höchsten Depressionsraten liegen? In Ländern wie Finnland, wo es ständig nachts ist. Ja, ein halbes Jahr lang. Was passiert mit einem Wesen, das 1000 Jahre lang kein Licht sieht? Das wird super depressiv. Der Satan wird wahrscheinlich super depressiv und einfach völlig lustlos. Aber als plötzlich das Licht wieder kommt, nicht wahr? Und er plötzlich all die Menschen sieht, die Milliarden Menschen, da hat er wieder Energie. Und da kommt ihm eine letzte verzweifelte Idee. Schau mal, wie viele Milliarden hier sind. Und nach all dem, was er weiß aus den vorigen Jahrtausenden, in der Stadt werden es wohl weniger sein als draußen. Und sein Kämpfergeist sagt ihm, er muss doch vielleicht diese Chance noch nutzen. Nun, das Problem ist, selbst zu diesem Zeitpunkt, obwohl das alles seine Untertanen sind, kann es nicht einfach zu erkennen geben als der Satan. Denn die meisten, die aus dem Grab kommen, haben ja nicht mal gewusst, dass es einen Satan gab. Nicht? Weil die meisten Ungläubigen haben niemals an den Satan geglaubt. Richtig? Die meisten Heiden haben nie wirklich gewusst, dass es einen Satan gibt. So muss er sie verführen. Selbst in seinem letzten Kampf, in seiner größten Schlacht, muss er so tun, als wäre er ein anderer. Der Satan leidet an einer Krankheit, die wirklich unbeschreiblich ist. Und so verführt er sie. Tut Zeichen und Wunder. Denn er verführt sie zu einer waghalsigen Aktion. Er möchte doch noch diese Stadt erobern. Und ich kann mir vorstellen, dass er ihnen sagen wird, dass er sie auferweckt hat, dass er der Prinz ist dieser Welt, dem eigentlich das gehört und dort ein anderes Wesen ihm das weggenommen hat. Naja, und wenn so ein römischer Soldat, der mit solchen Vorstellungen von irgendwelchen Göttern, die gegeneinander kämpfen, aufwacht, dann wird er das glauben. Wissen wir, dass die allermeisten Menschen zu allen Zeiten irgendwelche Vorstellungen von kämpfenden Göttern hatten? Die meisten heidnischen Religionen handeln davon, dass Götter miteinander kämpfen und na, beide sind so halb gut und halb schlecht. Die allermeisten Menschen sind damit ins Grab gegangen. Jetzt stehen die als Ungläubige wieder auf und da sagt einer, hey, ich bin einer dieser Götter, von denen ihr damals gehört habt. Und mir gehört's. Und das ist der andere Gott. Den müssen wir bekämpfen. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ einfach ist, die große Mehrheit der Menschen sofort zu verführen. Diese Stadt, die möchte erobern. Das neue Jerusalem. So sagt die Bibel. Und er hat gute Aussichten, wie es scheint. Wenn sie sich nicht auf dem Sterbebett doch noch bekehrt haben, wird dort Hitler sein. Alexander der Große. Napoleon. Genghis Khan. Leute, die die Welt in Atem gehalten haben, die keine Schlacht verloren haben, oder fast keine. Stalin. Caesar. Nicht einzeln, sondern alle zusammen. Er berät sich mit ihnen. Dazu kommen die Milliarden, viele Kämpfer und Soldaten und auch normales Fußvolk plus die Dämonen. Eine gewaltige Macht, die es vorher niemals gegeben hat und niemals geben wird. Er berät sich mit ihnen. Was wird wohl ein Napoleon sagen, der schon sein ganzes Leben lang sich damit geschmückt hat, Siege zu erringen, die keiner gedacht hat? Was wird wohl ein Hitler sagen, der sogar dann nicht aufgegeben hat, als es klar war, dass er verlieren wird? Was werden die wohl sagen, wenn sie die Stadt sehen? Wenn sie sagen, nee, das ist... Oder wenn sie sagen, ja, das schaffen wir. Das Ich wird sagen, ja, das schaffen wir. So werden sie sich organisieren. Und sie werden die größte Armee aller Zeiten aufstellen. Und sie werden bestimmt nicht nur mit Steinschleudern ankommen. Das sind intelligente Leute dabei. Leute, die Atomwaffen entwickelt haben. Leute, die Kriegsmaschinerie entwickelt haben. Rohstoffe sind da. Die Bibel sagt nicht, dass es alles an einem Tag geschieht. Es könnte sein, dass es einen längeren Zeitraum dauert. Dass hier wirklich eine Armee sich formt, wie es niemals zuvor gewesen ist. Und dann werden sie gemeinsam auf Neu-Jerusalem zumarschieren. Über diesen unebenen Boden, wo all diese Löcher und die Felsen und alles sind. Mit einem Schritt, mit militärischer Präzision auf die Stadt hinzu. Nun erscheint Christus. Wiederum angesichts der Feinde. Hoch über der Stadt, auf einem Fundament aus schimmerndem Gold, ist ein hehrer und erhabener Thron zu sehen. Als die Armee die Stadt umzingelt, die Tore der Stadt geschlossen werden, erscheint Christus ganz oben. Auf diesem Thron sitzt der Sohn Gottes, umgeben von den Untertanen seines Reiches. Die Macht und Erhabenheit Christi vermag keine Sprache zu schildern, keine Feder zu beschreiben. Die Herrlichkeit des ewigen Vaters umhüllt seinen Sohn, der Glanz seiner Gegenwart erfüllt die Stadt Gottes, scheint bis außerhalb der Tore und überflutet die ganze Erde mit ihrer Strahlenpracht. Nach diesem sah ich, sagt die Offenbarung. Und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen wo? Vor dem Thron und vor dem Lamm. Dort, Christus, hoch über der Stadt. Und die Gläubigen um ihn herum, die Märtyrer. Diejenigen, die einstmals im Dienst Satans gestanden haben, eifrig für ihn waren und sich aus dem Feuer haben rausreißen lassen und jetzt ihren alten Herrn draußen vor der Stadt sehen. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Christus zeigt sich in Gegenwart der versammelten Bewohner der Erde. Und des Himmels. Denn das ist der Zeitpunkt, auf den Gott seit Ewigkeiten gewartet hat. Zum ersten Mal und zum einzigen Mal werden alle jemals lebenden Menschen und Geschöpfe zum gleichen Zeitpunkt an derselben Stelle sein. Jetzt sind alle da. Niemand kann später sagen, ich war nicht dabei gewesen. In Gegenwart der versammelten Bewohner der Erde und des Himmels findet die endgültige Krönung des Sohnes Gottes statt. Mit höchster Majestät und Macht angetan spricht dann der König der Könige das Urteil über die Empörer gegen seine Regierung und übt Gerechtigkeit an denen, die sein Gesetz übertreten und sein Volk unterdrückt haben. Die Bibel sagt, ich sah einen großen weißen Thron. Und die Bücher wurden geöffnet. Und die Menschen wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Christus öffnet die Bücher. Und als er die Bücher öffnet, erscheint ein Kreuz ganz oben. Und in Panoramasicht wird der gesamten Universumsbevölkerung der Plan der Erlösung beschrieben. Was dann zu sehen sein wird, lässt sich mit keinem Hollywood-Film vergleichen. Die Menschen werden zum ersten Mal all das live sehen, wovon sie gehört haben. Den ganzen Plan. All das, was sich ereignet hat in diesem Magna-Konflikt. So, jeder wird sehen, dass er eine Chance gehabt hat. Was wird wohl Pilatus sagen? Was wird Kaiaphas sagen? Was wird Nero sagen? Was wird Neros Mutter sagen, die ihn so erzogen hat, wie sie ihn erzogen hat? Was wird Innozenz der Dritte sagen? Was wird Gregor der Siebte sagen? Was wirst du sagen, wenn du das gesehen hast? Viel schöner als diese paar Bilder hier. Gezeigt von einem Gott, der genau so ein gebrochenes Herz haben wird, wie ein gebrochenes Herz hatte damals auf dem Berg Ölberg. Und auch wenn wir vielleicht Christus nicht selbst gekreuzigt haben, sagt nicht Jesus, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wird nicht jeder einzelne Mensch erkennen, dass er entweder schuldig ist am Tod des Sohnes Gottes oder dass durch diesen Tod, den er angenommen hat, lebendig geworden ist. Am Ende wird für alle Menschen die Frage des Kreuzes den Ausschlag geben. Wie im Traum erlebten die Gottlosen die Krönung des Sohnes Gottes. Sie sehen in seinen Händen die Tafeln des göttlichen Gesetzes. Jene Verordnung, die sie verachtet und übertreten haben. Sie sind Zeugen des Erstaunens, des Entzückens und der Anbetung der Heiligen. Und indem ihre Rufe bis zur der Menge außerhalb der Stadt dringen, erklären sie einstimmig: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du allmächtiger Gott, du hast alles getan, was möglich war. Satan scheint beim Anblick der Herrlichkeit und Hoheit Christi wie gelähmt. Der einst ein schimmernder Cherub war, erinnert sich, von wo er gefallen war. Ein scheinender Seraph, ein Morgenstern, wie verändert, wie tief gefallen. Aus der Ratsversammlung, in der er einst geehrt war, ist er für immer ausgeschlossen. Er sieht einen anderen in der Nähe des Vaters stehen und seine Herrlichkeit verhüllen. Was muss das für Luzifer bedeuten, der jetzt Satan geworden ist? Einen anderen Engel dort zu sehen. Einen anderen Engel am Thron. Einen anderen Engel, der all diese Herrlichkeit, einen anderen Engel, der das Licht trägt. Und er hätte dort sein können. Aber er wollte nicht. Er hat gesehen, dass die Hand eines Engels von erhabener Gestalt und majestätischem Aussehen die Krone auf das Haupt Christi setzte. Und er weiß, dass das hohe Amt dieses Engels sein Amt hätte sein können. Aber er wollte nicht die Krone auf das Haupt Christi setzen. Er wollte die Krone auf sein eigenes Haupt setzen. Er erinnert sich der Heimat seiner Unschuld und Reinheit des Friedens und des Glückes, die sein waren, bis er gegen Gott murrte und Neid gegen Christus hegte. Seine Anklagen, seine Empörung, seine Täuschung und das Mitleid und die Unterstützung der Engel zu gewinnen, seine hartnäckige Weigerung, sich um seine Errettung zu bemühen, obwohl Gott ihm verziehen hätte, alles erscheint lebhaft vor seinen Augen. Er blickt zurück auf sein Werk auf Erden und dessen Folgen. Auf die Feindschaft der Menschen untereinander, auf die schreckliche Vernichtung des Lebens, auf den Aufstieg und Untergang der Königreiche, auf den Sturz der Throne, auf die lange Reihe von Aufruhr, Kriegen und Revolutionen. Er erinnert sich seiner beständigen Anstrengung, sich dem Werk Christi zu widersetzen und die Menschen immer tiefer sinken zu lassen. Er erkennt, dass seine teuflischen Anschläge machtlos waren, die zu vernichten, die ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt hatten. Er sieht sein Reich, die Früchte seiner Arbeit und erblickt nichts weiter als Misserfolg und Verderben. Er hat die Menge zu der Annahme verleitet, dass die Stadt Gottes einzunehmen sei, aber er weiß, dass dies nicht wahr ist. Er weiß es. Und als ihn das trifft, dass seine ganze Existenz seit über 6000 Jahren ein einziger Fehler ist. Immer und immer wieder ist er während des großen Kampfes geschlagen worden. Immer und immer wieder wurde er gezwungen nachzugeben. Er kennt die Macht und Majestät des ewigen Gottes so gut. Tief innen drin weiß er es. Es ist seine Schuld. Er weiß nicht, was er sagen soll. Gott wird zu diesem Zeitpunkt, als für alle offensichtlich ist, Für all die Gläubigen, die zum ersten Mal das Ausmaß des Konfliktes wirklich verstehen werden. Für all die Ungläubigen, die sehen werden, warum sie verloren sind und dass es gerecht ist, dass sie verloren sind, wird er jetzt die Rebellion beenden können. Die Bibel sagt, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Alle werden anbeten. Alle Menschen. Alle Engel. Und sogar Satan. Nicht aus Liebe, nicht aus Demut, sondern von der überwältigenden Macht des Beweises. Gott ist gerecht und Gott ist liebevoll. Gott ist all das, was er gesagt hat. Gott ist nichts von dem, was Satan gesagt hat. Und Satan muss es endlich anerkennen. Und er wird es anerkennen. Das gesamte Universum, einschließlich Satan, wird anerkennen, dass Gott gerecht ist, Sünde nutzlos ist, Sünde eine Katastrophe war, dass ihre Bestrafung gerecht ist. Und die Getreuen werden ihn nicht nur anbeten, sie werden ihn preisen. Alle werden sehen, dass Glück und Zufriedenheit schon immer mit den 10 Geboten zusammenhängen. Sie werden in all den Ereignissen, die in dieser Panoramaschau gesehen zu zeigen werden, werden sie sehen, dass immer dort, wo Gottes Gesetz gehalten wurde, es Frieden gab und immer dort, wo Gottes Gesetz beiseite geschoben worden ist, in dem Maße Unfrieden und Streit und Revolution und Krieg und Mord und so weiter war. Und alle werden sagen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Christus hat den Sieg errungen. Und als alle Fragen geklärt sind, alle Antworten gegeben sind und der große Kampf faktisch beendet ist, wird Satan trotzdem angreifen. Er wird trotzdem zum Angriff blasen. Und das beweist ein für alle Mal, dass, obwohl er es besser weiß, er unheilbar ist. Selbst als er kniend es anerkannt hat und Gott Recht gegeben hat, hat sich trotzdem sein Herz nicht verändert. Er ist unheilbar und die, die mit ihm sind, sind unheilbar. So möchte er doch noch, wider allen Wissens, wider allen Bekenntnis, trotzdem diese Stadt einnehmen. Der Hass ist größer als das, was er weiß. Aber diesmal wird ihm keiner gehorchen. Denn diese Panoramaschau wird den Menschen dort in seiner Armee deutlich gemacht haben, gegen Gott kann man nicht gewinnen. Man kann die Stadt nicht einnehmen, es ist unmöglich. Sie hassen Gott genauso wie Satan. Sie haben keine Liebe für Gott, aber sie wissen, das ist unmöglich. Und ganz am Ende wird Satan nicht einmal mehr von seinen eigenen Untertanen anerkannt werden. Sein Ende ist, dass er von seinen eigenen Leuten angegriffen wird. Die Bibel macht deutlich, dass sie sich anfangen werden, untereinander abzuschlachten. So wie vor der Wiederkunft auch. Doch diesmal alle Ungläubigen, alle Nationen. Hesekiel sagt, darum spricht Gott der Herr so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast, darum siehe, will ich Fremde über dich bringen, die gewalttätigsten der Völker. Er hätte Cherub sein können im Himmel. Sein Ende wird sein, von den gewalttätigsten Menschen umgebracht zu werden oder angegriffen zu werden. Von Leuten wie Hitler und Stalin. Sie sollen ihre Schwerter gegen die Pracht deiner Weisheit zücken und deinen Glanz entweihen. In die Grube werden sie dich hinabstoßen. Er wurde verzückt aus dem Himmel. Er wird vor den Königen zum Schauspiel gemacht werden. Sie werden mit ihm machen, was sie wollen. Ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde, vor den Augen aller, die dich sahen. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird was? Verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und er grimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann fängt und sie zur Schlachtung dahin gegeben werden. Es wird ein grausames Bild sein. Sie werden sich alle gegenseitig abschlachten. Dämonen gegen Menschen, Menschen gegen Dämonen. Aber das wird das Ende, das wird zeigen. Das, was schon die Schlacht von Jerusalem gezeigt hat. Sünde ist immer selbstzerstörerisch. Das heißt, er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Aus Gnade wird Gott dieses Massaker verkürzen und zum Punkt bringen. Feuer wird vom Himmel fallen auf die kämpfenden Massen, die gegeneinander kämpfen werden. Das ist das Feuer, von dem die Bibel seit Jahrtausenden spricht. Der Tag, der brennt wie ein Ofen. Der kommende Tag wird sie verbrennen, sodass ihnen weder Wurzel, Satan, noch Zweig, die auf ihn aufgebaut haben, übrig bleiben. Niemand wird übrig bleiben. Der feurige Tag. Das, was die Bibel das Höllenfeuer nennt. Die Elemente aber werden vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Gott vernichtet Sünder und Sünde, weil sie ihm Recht gegeben haben, dass er das tun darf. So lange hat er gewartet, aber dann tut er es. Die ganze Erde wird wie eine geschmolzene Lavamasse sein. Ein Feuersee, sagt die Bibel. Beschreibt es, das ist ein Tag der Rache des Herrn. Siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten, wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Sie werden sterben. Einige werden sofort vergehen. Manche werden länger leiden. Manche werden lange leiden. Und einer wird viel länger leiden als alle anderen. Wenn alle anderen schon zu Asche geworden sind, wird er noch in den Flammen stehen und brennen. 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 Bis er endgültig auch vernichtet ist. Und dann ist die Sünde getilgt. Und die Bibel sagt, jetzt ruht die ganze Erde und ist still. Und der nächste Satz sagt, man bricht in Jubel aus. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Jetzt wendet sich das Blatt und es wird sich nie wieder zurückwenden. Die Gläubigen sind während dieser Zeit, als das Feuer vom Himmel fiel, sicher in der Stadt Gottes gewesen. Denn über sie hat der zweite Tod keine Macht. Der Psalmschreiber sagt, denn in einem Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Das wird an diesem Tag ganz deutlich werden. Und dann sieht Johannes in der Offenbarung eine Sicht, die ihn völlig mitnimmt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das Einzige, was uns noch an den Magna Conflictio erinnern wird, ist das hier. Der einzige Überrest des Magna Conflictio, des großen Kampfes, werden die Wunden Jesu sein, die für alle Ewigkeiten zeigen, was es gekostet hat, dass Frieden im Universum ist. Habakuk hat es vorhergesagt. Er sagt, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor. Und dort, wo? In der Hand ist seine Kraft verborgen. Gottes Kraft, sein Evangelium, ist in seiner Hand. Und du Tochter der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft. Die Herrschaft Adams, die verloren gegangen war, wird wieder hergestellt werden auf der Erde. Die Erlösung des Eigentums, das so lange an Satan verloren gegangen war, wird stattfinden. Denn Gott hat die Erde gegründet. Nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Es sah fast so aus, als wäre das nie möglich werden. Aber Gottes Plan hat es möglich gemacht. Denn die Gerechten werden das Land erben. Freust du dich schon auf die neue Erde? Freust du dich schon auf diesen Zeitpunkt, wo Ebenen und Hügel und Berge in vollkommener Schönheit auf uns warten? Dinge, die wir zwar uns schon geistig vorstellen können, wir brauchen es nicht zu vergeistigen. Manche denken, man darf es sich gar nicht vorstellen, das ist alles irgendwie. Die Bibel ist sehr konkret, aber trotzdem können wir es uns nicht bis ins Letzte vorstellen, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Jesus Christus wird unser Hirte sein. Er wird uns führen zum Wasser des Lebens, zum Baum des Lebens, von dem wir 12-mal im Jahr Früchte nehmen werden. Es wird eine so gigantische Schönheit sein. Und wir werden Zeit haben, mit Jesus zu sprechen, Zeit haben, mit unseren Freunden zu sprechen, Zeit haben, all das zu tun, was wir uns immer gewünscht haben, aber nie tun konnten. Mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, keine Schwierigkeiten, keine Polizei, nichts mehr. Sie werden Häuser bauen. Freust du dich schon auf dein Haus? Du kannst dein eigenes Haus bauen, ohne Brandschutzbestimmung, ohne Denkmalschutz. Du kannst bauen, wie du möchtest. Platz ist genug da. Und du kannst auch wohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Also es wird nicht nur flach sein, es müssen auch Berge sein, nicht wahr? Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist, was ihre Hände erarbeitet haben. Wow, Sie haben richtig gelesen. Wir werden nicht die ganze Zeit dort sitzen und uns die Truthähne ins Maul fliegen lassen. Wir werden arbeiten. Wir werden arbeiten. Halleluja, preis den Herrn, wir werden arbeiten. Es wird keine schwierige Arbeit sein, denn der Schweiß und das im Angesicht deines Schweißes wirst du Brot, das war nach der Sünde. Es wird eine Arbeit sein, die Freude macht, die uns nicht ermüdet, Das wäre doch schön, oder? Den ganzen Tag arbeiten, ohne müde zu werden. Was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Ist es nicht eines der schönsten Glücke schon hier auf der Erde, wenn man etwas getan hat und es dann genießen kann? Warum sollten wir dieses Glück auf der neuen Erde nicht haben? Gott weiß, was er geschaffen hat. Die Wüste und Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfels. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Da werden keine Kakteen mehr rumstehen, nur noch schöne Blumen. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen, der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, welches Tier Sie am liebsten streicheln möchten. Ich weiß, es wird bei mir kein Hund sein. Sie werden nichts Böses tun. Noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums, denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn. Nicht einfach nur ein Paradies, sondern eine Beziehung zu Jesus, egal wo man hinkommt. Und das wird nicht nur ein Jahr so sein. Das wird nicht nur ein Traumurlaub sein für 14 Tage. Oder ein Sabbatjahr, das man sich mal nimmt, irgendwo auf einer Karibikinsel. Das wird für ein Jahr gehen und für 10 Jahre und für 100 Jahre. Es wird weitergehen und weitergehen und weitergehen und es wird niemals aufhören. Unbeschreiblich. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir werden sicherlich noch Tränen vergießen, wenn wir dort draußen vor der Stadt in der Division unter Stalin oder Cäsar unsere Freunde wiedersehen. Wir werden noch Tränen vergießen. Aber wenn Sünde und Sünder von der Erde getilgt sind, wird Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Nie wieder ein schlechtes Gewissen. Amen. Nie wieder ein schlechtes Gewissen. Ein ganzes Leben in Ewigkeit ohne schlechtes Gewissen. Und dann die Stadt. Eine Krone in der Hand des Herrn wird sie sein. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht in dieser Hauptstadt, die nicht die neue Erde per se, es gibt die neue Erde. Und auf dieser neuen Erde dann hat Gott seine Hauptstadt des Universums dort platziert. Das heißt, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und dann heißt es auch einer meiner Lieblingsverse, ich habe mehrere, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Gott hat zuerst den Garten Eden auf die Erde gebracht, seinen Garten. Dann hat er das Heiligtum auf die Erde gebracht, seine Wohnung. Dann hat er seinen Sohn auf die Erde gebracht, ganz am Ende bringt er sich selbst mit dem ganzen Universum auf die Erde. Um für immer und Ewigkeit bei uns zu wohnen. Die Erde wird zum Zentrum des Universums werden. Und es wird keine Nacht mehr sein, keine Dunkelheit, kein Schlaf mehr. Sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sage keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er ist das Lamm. Ein Tempel braucht man, um eine Beziehung zu Gott einzugehen, um ihm zu begegnen. Aber dort können wir ihm einfach auf die Schulter klopfen, an der Straßensäcke sagen, hey Jesus, hi Jesus, hast du kurz einen Moment Zeit? Ich habe eine Frage. Und Jesus wird sagen, du, ich bin gerade auf dem Weg, ich habe schon ein Treffen mit dem. Macht nichts, wir können es ja auch in 1000 Jahren noch sprechen. Die Zeit läuft ja nicht weg. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel. Wir sehen jetzt schon Gottes Angesicht im Spiegel, unklar in der Bibel. In der Natur sehen wir etwas von Gottes Bild. Wir sehen auch etwas von Gottes Bild in dem Leben von anderen Menschen, aber immer unklar, immer von der Sünde gezeichnet, immer erkennbar, aber doch nicht klar und scharf. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Ich glaube, es lohnt sich viel über die neue Erde und den neuen Himmel nachzudenken. Wenn all das hier auf dieser Erde vorbei sein wird, egal ob klein oder groß, egal welche Kultur, welche Hautfarbe, welcher Hintergrund, welche Intelligenz, was immer wir mitbringen, wir alle werden dort gleich sein. Wir werden Jesus lieben, Jesus anbeten und für alle Ewigkeit mit ihm sein. Aber nicht nur werden wir dort sein. Hier auf der Erde sagt Jesus, Ihr habt nur wenige Jahrzehnte eures Lebens. Konzentriert euch darauf, dass ihr die Bibel kennenlernt. Das muss eure höchste Priorität sein. Ja, es ist gut, Wissenschaft zu machen. Es ist gut, Dinge auch zu studieren. Aber stellt sicher, dass nichts so wichtig wird in eurem Leben, dass ihr die Bibel, die Wissenschaft der Erlösung nicht versteht. Denn Gott weiß, wenn du die Wissenschaft der Erlösung verstehst, wirst du danach eine Ewigkeit Zeit haben für alle anderen Wissenschaften. Es gibt zu viele Menschen, die wollen jetzt schon alles verstehen und verlieren das ewige Leben. Konzentriere dich auf das ewige Leben jetzt. Und du wirst eine Ewigkeit haben, das alles zu verstehen. Das, was hier die größten Wissenschaftler mit einem Teleskop versuchen, irgendwie ranzubekommen, du wirst hinfahren, hinfliegen und mal schauen, ob das wirklich so ist, wie sie gesagt haben. Warum jetzt alles investieren in etwas, was wir sowieso nicht klären können, wenn wir dann die Gelegenheit haben, die Betreter, die Bewohner anderer Welten besuchen, die alle Jahrtausende lang in ihren Nachrichten immer über den Magna-Konflikt auf der Erde informiert worden sind. Das ganze Universum nimmt Anteil an unserem Fall. Sie werden dich fragen, hey, ich habe damals in den Nachrichten, die wir bekommen haben, gehört, da gab es so eine Serie in Stuttgart, Magna-Konflikt. Du warst auch dabei, oder? Erzähl mal, wie war das? Wie fühlt es sich an für jemanden, der mal auf der Seite Satans war und jetzt wieder völlig reingewaschen ist? Das kennen wir nicht. Wie war das? Erzähl mal. Und die dahinrollenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrliche Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto größer wird ihre Bewunderung seines Wesens sein. Und wenn Jesus ihnen die Reichtümer der Erlösung und die erstaunlichen Großtaten in dem erbittertsten Kampf mit Satan erschließt, werden die Herzen der Erlösten immer mehr in Liebe erglühen. Mit stürmischer Wonne greifen sie ihre goldenen Harfen und Tausende und Abertausende von Stimmen vereinigen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Universum ist rein. Ein Puls von Harmonie und Freudigkeit schlägt durch das ganze Universum. Von dem, der alles erschuf, fließen Licht und Leben und Freude durch alle Sphären des unbegrenzbaren Raumes. Vom kleinsten Atom bis zu den gewaltigsten Welten erklären alle Dinge, die Lebenden und die Leblosen, durch ihre ungetrübte Schönheit und ihre vollkommene Freude Gottes Liebe. Der Magna-Konflikt ist zu Ende. Und heute endet der Magna-Konflikt zu hier für uns. Und wenn du eine einzige Sache mitnehmen sollst heute und von diesen 4 Wochen, dann ist es dieser Satz, Gott ist Liebe. In all dem, was er tut. In seiner Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite. In der Geschichte, in der Kirchengeschichte. Von der ersten bis zur letzten Stunde war und ist er immer Liebe. Und er hat alles getan, um dich, lieber Freund, liebe Freundin, zu retten. Seine Hand ist ausgestreckt. Und sie bleibt dein ganzes Leben lang ausgestreckt. Und du hast die Wahl, ob du diese Hand ergreifen möchtest oder nicht. Aber wisse, in etwas mehr als 1000 Jahren wirst du noch einmal dein Leben sehen. Du wirst noch einmal die ausgestreckte Hand sehen. Und dann wirst du sehen, ob du sie ergriffen hast oder nicht. Weil du Angst vor deinen Freunden hattest, deinen Bekannten, deinem eigenen Ich. Oder ob du so demütig warst, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wir möchten diese Serie abschließen. Dir, lieber Freund, wir wollen eine Gelegenheit zu geben, noch einmal eine Entscheidung zu fällen. Wir werden jetzt Karten austeilen, die noch einmal dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu bekräftigen. Und während die Karten jetzt ausgeteilt werden, möchte ich euch ganz kurz hier zeigen von vorne, wofür ihr euch entscheiden könnt auf diesen Karten. Meine Entscheidung kann sein heute. Ich möchte mich der weltweiten Adventbewegung anschließen. Ich möchte teilhaben an jener Reformationsbewegung, die das Ende verkündigt. Wenn die Karten sehr schnell ausgeteilt werden, wollen wir auch den zweiten Punkt ansprechen. Es heißt hier, ich möchte mich taufen lassen. Vielleicht gibt es heute jemanden, der noch nicht getauft ist. Der schon weiß in seinem Herzen, eigentlich möchte ich dabei sein. Ich möchte dort im Himmel dabei sein. Aber diese Entscheidung nicht gefällt hat. Und wenn wir gleich dann ein Lied hören, dann kannst du mir nachdenken, wenn die Worte sagen, alles will ich Jesu weinen, ob es nicht heute an der Zeit ist, wo du siehst, wie gnädig Gott ist, ob du dein Leben Jesus weihen möchtest in der Taufe. Die dritte Entscheidungsmöglichkeit ist, ich möchte die Information der letzten Wochen gern mit anderen teilen. Vielleicht sagst du, das hat mich begeistert, ich möchte gern, dass andere das erfahren. Du hast die Möglichkeit, sie ist sogar sehr einfach. Du kannst einfach dieses Buch hier nehmen und es anderen weitergeben. Das wäre schon die Erfüllung dieser Entscheidung. Und bitte, wenn du dich für etwas entscheidest, dann sag uns doch kurz wenigstens, wer du bist, damit wir mit dir Kontakt aufnehmen können. Gerade dann, wenn du diese Entscheidung triffst oder diese, damit wir dir helfen können in den nächsten Schritten. Wir möchten jetzt ein Lied hören und währenddessen darüber nachdenken, was unsere Entscheidung heute sein soll. Dein Wunsch? Möchtest du wirklich alles Jesus weinen? Wir haben gesehen, was auf uns wartet. Wenn du dich heute für Jesus entscheidest, kann das dein Leben für die Ewigkeit beeinflussen. Vielleicht sagst du, ja, ich würde gern, aber lass mich noch warten bis dahin. Warte nicht. Der Magna Conflictus besteht auch darin, dass der Satan Angst hat, Leute zu verlieren. Und wenn an deinem Herzen Heiliger Geist heute gewirkt hat, gesagt, ich möchte dort auch in jener Stadt sein. Ich möchte, wenn die Stadt vom Himmel kommt, möchte ich in der Stadt sein und nicht außerhalb. Du hast ja genau die beiden Möglichkeiten, oder? Innen oder draußen. Dann ist es heute Gelegenheit zu sagen, ich möchte drin sein. Ich möchte mich heute darauf vorbereiten. Denn dann kann sich niemand mehr entscheiden. Die Entscheidung ist heute. Und wenn es dein Wunsch ist, alles Jesus zu weinen. Möchtest du das nicht zeigen, du sagst, ich möchte aufstehen und sagen, ich möchte meinen Stand für Jesus machen. Dein Wunsch ist, dich ein, aufzustehen. Jetzt. Und ich möchte eine zweite Frage stellen. Bevor wir dann gleich eine weitere Strophe hören, möchte ich erst sagen, was ich genau heute frage noch. Für alle diejenigen, die eben gerade angekreuzt haben, ich möchte mich der weltweiten Adventbewegung anschließen oder ich möchte mich taufen lassen. Während wir jetzt die nächste Strophe hören, möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen für ein besonderes Gebet. Ihr könnt nach vorne kommen, wenn das euer Wunsch ist. Amen. Amen. Vielleicht gibt es jemanden, der das nicht angekreuzt hat, aber trotzdem den Heiligen Geist an seinem Herzen spürt. Niemand muss es vorangekreuzt haben, um hier nach vorne zu kommen. Wenn es jemanden gibt, der sagt, das trifft mich auch. Ich möchte dabei sein. Vielleicht gibt es auch jemanden, der vielleicht schon früher mal eine Entscheidung dafür gefällt hat, aber momentan so ein bisschen sich davon entfernt hat. Und du möchtest diese Entscheidung erneuern. Ich rede nicht von Menschen, die getauft worden sind und mal in Sünde gefallen sind. Vielleicht bist du getauft worden und hast dich wieder völlig von Jesus getrennt. Vielleicht bist du noch nie getauft worden, hattest mal vielleicht die Entscheidung getroffen, aber sie nie wirklich umgesetzt. Es gibt verschiedene Gründe, sich zu entschließen, der weltweiten Bewegung anzuschließen oder getauft zu werden. Vielleicht bist du schon getauft, aber du realisierst, in diesem großen Kampf, dieser großen Auseinandersetzung, da muss ich zur ganzen Wahrheit stehen. Und es gibt bestimmte Wahrheiten, die du noch annehmen möchtest, die dir bewusst geworden sind. Zum Beispiel der Sabbat oder andere Wahrheiten. Du sagst, ich möchte das annehmen. Ich muss vielleicht nicht getauft werden, weil ich schon getauft bin. Dann wäre das auch die Gelegenheit, jetzt nach vorne zu kommen. Und ich möchte noch diejenigen ansprechen, die im Livestream sind, die jetzt gerade zuschauen. Wenn du, lieber Freund, liebe Freunde, die Entscheidung fällen möchtest, dich der weltweiten Adventbewegung anzuschließen oder aber getauft zu werden, dann schreib uns doch bitte eine E-Mail unter info@joelmediatv.de. Es wird bestimmt auch gleich eingeblendet sein. Warte drauf, es wird noch wenige Sekunden dauern. Auf info@joelmediatv.de. Schreib uns eine E-Mail, sag uns, was deine Entscheidung ist. Wir werden dir helfen, egal wo du bist, ob in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kolumbien, Paraguay, wo immer du zuschaust. Wir helfen dir. Die ist jetzt eingeblendet, du kannst dich daran wenden. Und während wir die letzte Strophe hören, möchte ich noch einmal die Einladung aussprechen. Wenn es jemanden gibt, der das Gefühl hat, ich muss eine Entscheidung fällen, entweder für zusätzliche Wahrheit, ich möchte der Adventbewegung mich anschließen, ich möchte teilhaben dieser letzten Reformationsbewegung, ich möchte Reformer sein. Und wenn ich ein Leben lang bisher mit Christus gegangen bin, aber bestimmte Wahrheiten jetzt erst entdeckt habe, preis den Herrn. Es war Christus, der mich geführt hat. Das ist keine Absage an die bisherige Erfahrung. Christus hat uns alle Schritt für Schritt geführt. Mich und dich. Und vielleicht ist das die Gelegenheit, wo Christus dir eine neue Chance gibt, eine weitere Wahrheit kennenzulernen. Wenn das auf dich zutrifft, darfst du auch nach vorne kommen. Segnet. Es gibt noch jemanden. Amen. Kommt hier nach vorne. Kommt alle nach vorne, hier nach vorne. Wenn es eure Entscheidung ist, kommt nach vorne. Wir wollen jetzt keine Strophe mehr singen. Nein. Ich glaube, die Sänger können auch nicht mehr singen. Vielleicht gibt es so einen Sänger, der nach vorne kommen möchte. Oder? Wir wollen jetzt jedem die Gelegenheit geben. Bis auf die Pianistin, die muss weiterspielen. Wenn jemand die Entscheidung noch nicht gefällt hat für Christus oder sie erneuern möchte oder eine zusätzliche Entscheidung fällen möchte, er möge nach vorne kommen. Jetzt für ein besonderes Gebet. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der noch kommen möchte? Wir wollen es nicht zu lange machen, aber vielleicht gibt es jemanden, der jetzt gerade noch kämpft, der mit sich nicht einig ist. Und wenn du gerade kämpfst, wisse, das ist gerade Magna Conflictio in echt. Das ist gerade, dass der Satan im Herzen wirkt und sagt, später oder ein andermal oder ich brauche noch mehr Informationen. Wenn du heute sagst, ich möchte getauft werden, wirst du nicht morgen getauft. Es gibt noch viele andere Informationen, die wir dir geben können und die dich vorbereiten können. Wenn du sagst, ich möchte weitere Wahrheiten kennenlernen, ich möchte mich der Bewegung anschließen, bist du morgen nicht Mitglied der Kirche. Du kannst Bibelstunden bekommen, wir können es weiter studieren, aber du kannst eine Grundsatzentscheidung fällen. Gibt es noch einen oder zwei oder jemand, der sagt, ich bin dankbar, dass bis jetzt gewartet worden ist und ich möchte jetzt nach vorne kommen? Dann ist das jetzt deine Chance. Ja? Die Gnadenzeit schließt dann nicht. Und auch wenn du eine Entscheidung jetzt auf dem Stuhl triffst, ist das genauso eine echte Entscheidung. Aber durch dein Zeugnis kannst du andere inspirieren. Deswegen bitte ich dich, wenn es dein Wunsch ist, komm nach vorne. Gibt es noch jemanden? Dann wollen wir gemeinsam niederknien und Gott danken für das, was er uns vorhin getan hat. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du Liebe bist. Und deine Liebe hat unser Herz berührt. Deine Liebe hat uns tief verändert. Und deine Liebe wird uns noch viel verändern. Wir wollen einmal bei dir sein, dort im himmlischen Palast, dort auf der neuen Erde. Und ja, wir sind in einem Magna-Konflikt und einem großen Kampf, und der wird morgen nicht aufhören. Wir wissen, dass er erst in über 1000 Jahren aufhören wird, aber wir wissen, dass, wenn wir an dir festhalten, du uns durch alle Höhen und Tiefen durchtragen wirst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt nach vorne gekommen ist. Für diese lieben Menschen, die gesagt haben, sie wollen mit dir gehen. Sie wollen deinen Weg tun. Sie wollen dein Gesetz tun. Sie wollen deiner Liebe Folge leisten. Sie wollen deine Hand ergreifen. Ich danke dir, dass du ihre Herzen berührt hast, dass dein Heiliger Geist an ihnen gewirkt hat. Und ich danke dir, dass du ihnen auch Kraft schenken wirst auf dem Weg, der jetzt folgt. Der Satan wird nicht begeistert sein. Er wird Angst haben und Furcht haben. Aber du bist stärker. Wir haben gesehen, dass der Satan niemals irgendwann einmal wirklich gesiegt hat. So wird er auch nicht in ihrem Leben siegen, wenn sie treu zu dir stehen. Und ich bitte dich, dass du ihre Entscheidung versiegelst. Dass du ihre Entscheidung tief in ihr Herz einbrennst. Dass sie diesen Tag nie wieder vergessen werden. Ich danke dir für alles, Herr, was du getan hast. Und möchte dir diese lieben Menschen, die jetzt nach vorne gekommen sind, deiner besonderen Obhut anvertrauen. Du bist derjenige, der mächtig genug ist, sie unsträflich und voller Freude vor den Thron Gottes, vor das Angesicht Gottes zu stellen. Du bist derjenige, der gesagt hat, wenn wir unsere Sünden dir bekennen, dann wirst du uns von aller Ungerechtigkeit reinigen. Du bist derjenige, dessen Wort nicht leer zurückkehrt. Du bist der lebendige Gott. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für alles, was du getan hast. Loben und preisen deinen Namen. Und danken dir. Amen.